Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Willkommen im Wald, willkommen in einer neuen Folge Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und nehme Sie heute mit auf einen Spaziergang durch den Wald. Genau genommen befinden wir uns gerade bei Graupa, irgendwo ungefähr in der Nähe von Pirna bzw. vor den Toren Dresdens. Hier hat der Staatsbetrieb Sachsenforst seinen Sitz. Mit dabei ist deshalb auch Dr. Renke Cordes. Er kennt sich hier in diesem Wald aus und ist meine Versicherung, wenn man so will, dafür, dass ich am Ende dieser Folge auch wieder hier herausfinde. Aber auch sonst weiß er natürlich bestens Bescheid darüber, wie es den Wäldern in Sachsen geht. Und das ist ja unser Thema heute. Guten Tag, Herr Cordes.
Ja, ich grüße Sie und heiße Sie willkommen hier an den Borsberghängen, hier in dem schönen Wald, die diese Hänge umgeben.
Ja, jetzt haben wir es auch direkt noch verortet, wo wir sind. Renke Cordes ist Sprecher beim Staatsbetrieb Sachsenforst und Forstwissenschaftler. Das der Vollständigkeit halber noch. Herr Cordes, wir spazieren gerade durch den Wald, beziehungsweise sind jetzt an einer Stelle stehen geblieben. Und was mir sofort so aufgefallen ist, das habe ich im Alltag halt nie, um uns rum ist Ruhe. Wie oft gehen Sie denn in den Wald und genießen einfach diese Ruhe?
Also die Ruhe im Wald genieße ich auch immer sehr. Das ist wirklich sehr schön. Das ist ja auch eine Leistung, die uns der Wald geben kann. Er filtert Geräusche auch raus. Wir haben ja noch gar nicht lange die Straße hinter uns gelassen und das Laub, was jetzt austreibt, dämpft quasi die Geräusche ab und wir hören dann nur diese schönen Waldgeräusche, die eben auch ja sehr entspannend sind. Und ich genieße das auch sehr. Würde beruflich gerne häufiger in den Wald kommen, muss da allerdings auch häufig im Büro arbeiten. Aber in meiner Freizeit nutze ich natürlich auch jede Möglichkeit dazu.
Wir haben ja gerade auf dem Weg hierhin schon ein kurz bisschen Vorgespräch gemacht. Ich weiß, Sie sind richtig Förster, also ein Förster, der am Schreibtisch sitzt.
Ja, also schon irgendwo gehöre ich zu den Forstleuten, sage ich mal. Mhm. Förster oder Försterin im engeren Sinne, das sind dann meistens bei uns die Revierleiterinnen und Revierleiter, also die ein Revier betreuen, die auch die ganz praktische Arbeit vor Ort erledigen dann. Und aber im weiteren Sinne gehören wir natürlich auch mit der forstlichen Ausbildung zu den Forstleuten dazu.
Mhm. Sachsen hat rund 28%, also die Landesfläche oder 28% der Landesfläche sind mit Wald bedeckt, so ist es richtig, also ungefähr ein Drittel. Welcher Wald ist denn oder welche Region ist denn die größte zusammenhängende Waldregion?
Ja, also ist richtig, ein Drittel hätten wir gerne. Also das ist auch erklärtes Ziel, zumindest auf 30% zu kommen und mehr Wald in Sachsen zu bekommen. Weil wir unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Der liegt nämlich so ungefähr beim Drittel. Da würden wir auch gerne hinkommen. Ja, das ist immer aber mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Was auf jeden Fall Fakt ist, wir haben in Sachsen eine sehr ungleiche Waldflächenverteilung. Es gibt Gebiete, die haben sehr wenig Wald. Gerade wenn man so an den Leipziger Land denkt, wo wir dann Bereiche haben, die dann stark landwirtschaftlich geprägt sind. Und dann haben wir andere Gebiete, insbesondere unser Mittelgebirge, das Erzgebirge. Dort sind große zusammenhängende Waldgebiete, die eben auch eine ganz besondere Bedeutung für Sachsen haben.
Sie sprachen Landwirtschaft an. Woran liegt das, dass das so ungleich verteilt ist? Ist das historisch bedingt? War das schon immer so? Oder was sind die Gründe?
Das hat historische Gründe, so ist es. Also man kann ja Wald nicht einfach so schnell hin und her tauschen. Eine landwirtschaftliche Fläche kann man schnell anlegen und auch mal ändern. Wald braucht viele Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Wachsen. Deswegen sind die Waldflächen, wie wir sie heute in Sachsen haben, immer auf Entscheidungen, beruhen sie auf Entscheidungen, die in vergangenen Jahrhunderten getroffen worden sind. Und da gibt es viele verschiedene Gründe, warum es so ist. Also natürlich sind die landwirtschaftlichen Gebiete im Hügelland in Sachsen deutlich ertragreicher als jetzt die Gebirgslagen. Das ist natürlich ein Grund, warum der Wald dort zurückgedrängt worden ist. Dann war die Bevölkerungsdichte dort natürlich auch viel größer und man hatte einen viel höheren Bedarf dann auch an landwirtschaftlichen Gütern und hat dann den trotzdem natürlich früher auch sehr wichtigen Rohstoff Holz dann aus den Gebirgsregionen mehr bezogen. Und ja, dann spielen natürlich auch politische Gründe mit dabei. Also wir haben in Sachsen auch verteilt überall mal größere Waldgebiete, selbst in der agrarisch geprägten Region. Also man denkt an den Wermsdorfer Wald, den Kolditzer Forst. Das sind dann zum Beispiel ehemalige Jagdgebiete der königlichen Herrscher aus Sachsen, die das damals aus Jagdgründen geschützt haben. Und deswegen haben wir die heute noch als größere Waldflächen, selbst dort, wo eigentlich gut auch Landwirtschaft betrieben werden kann.
Wenn Sie ein Ranking machen müssten, eine Liste, was sind die aus Ihrer Sicht schönsten Waldgebiete in Sachsen?
Ja, das kann man nicht machen, kann ich vor allem nicht machen, weil jeder Wald, jedes Waldgebiet hat seine eigenen Reize. Und es gibt allerdings da auch Forschung zu solchen Fragen, die auch ganz interessant ist. Also beispielsweise gab es Studien, welche Wälder Menschen schön finden. Mhm. Und dabei kam vor allem heraus, dass das Wälder sind, die einen in der Kindheit geprägt haben. Also okay. Wenn man in einem Gebiet aufgewachsen ist, wo viel Laubholz rankommt, dann findet man Laubholzwälder besonders schön. Wenn man jetzt im letzten Jahrhundert im Erzgebirge aufgewachsen ist, dann findet man diese Nadelwälder besonders schön. Mhm. Also das wird stark geprägt durch kindliche Ereignisse auch, was wir schön finden. Ich persönlich kann aber allen Wäldern einen Reiz abgewinnen, vor allem hier in Sachsen.
Okay, also in meinem Fall wäre das dann demnach der Tharander Wald, an dessen Rand ich aufgewachsen bin. Wo sind Sie aufgewachsen? In welchen Wäldern sind Sie denn als Kind unterwegs gewesen?
Ja, ich bin nicht in Sachsen aufgewachsen. Das merkt man wahrscheinlich auch schon bei meinem eher ungewöhnlichen Vornamen. Ich bin genetisch Ostfriese. Deswegen mein Vorname, der aus dieser Region stammt. Dort ist Wald natürlich kein großer Faktor. Dort haben wir ganz andere Bedingungen. Ich bin dort aber nicht aufgewachsen. Mhm. Aufgewachsen bin ich in Westfalen. Westfalen ist stark durch Laubholz geprägt. Dort gibt es größere Buchen und auch Eichenvorkommen, viel größer, als wir das hier in Sachsen haben. Dafür ist die Fichte beispielsweise dort deutlich seltener. Mittlerweile lebe ich aber bald länger in Sachsen als außerhalb von Sachsen, so dass ich mich dann da bald wahrscheinlich auch als ganz waschechter Sachse bezeichnen darf und die sächsischen Wälder lieben gelernt habe.
Wonach beurteilt denn ein Forstwissenschaftler einen Wald? Deshalb hatte ich die Frage so ein bisschen angedeutet. Jetzt ich als Laie empfinde einen Wald vielleicht schön, weil ich sage, ich mag Laubbäume oder so, ne? Wonach beurteilt ein Forstwissenschaftler einen Wald?
Ja, also wir müssen uns immer dabei die Frage stellen, welche Zielstellung verfolgt man tatsächlich? Also man kann Wälder natürlich einfach nur schön finden, wenn man sie als Erholung nutzen will und das einfach auf sich wirken lassen. Aber Wälder haben auch ganz wichtige Funktionen neben der Erholung. Das ist natürlich einerseits, dass hier in den Wäldern Holz produziert wird, ein Rohstoff, der früher eine ganz gewaltige Bedeutung, vor allem auch in Sachsen hatte, ist dann ein bisschen zurückgegangen. Aber wenn wir an die Zukunft denken, dann wird er wieder stark, noch stärker wieder an Bedeutung gewinnen, weil er Eigenschaften mit sich bringt, die unschlagbar sind, gerade wenn wir an den Klimawandel denken. Mhm. Wälder erbringen aber auch Schutzfunktionen beispielsweise. Also denken wir an das Trinkwasser in Sachsen. Ne? Wir beziehen das aus Talsperren, aus dem Grundwasser. All dieses Wasser wird durch Wälder gefiltert. Da ist es natürlich wichtig, dass ein Wald so aufgebaut ist, dass er möglichst viel an Schadstoffen, an Verunreinigung aus dem Regenwasser herausfiltert. Wälder schützen vor Erosion, vor Hangrutschen, vor Stoffaustrag durch Wind. Und Wälder sind natürlich auch Lebensräume vieler seltener Pflanzen- und Tierarten. Gerade in unserer Kulturlandschaft in Sachsen sind Wälder die natürlichsten Lebensräume, die wir haben, und das auf großen Flächen. Mhm. Da leben Tiere drin, die wir brauchen. Und je nachdem, wie ich eben, welche Funktion, welches Ziel ich habe, was ich fördern will, so gucke ich auf den Wald. Es gibt Menschen, die gucken auf den Wald und beurteilen da die Wasserfilterfunktion. Die haben eine andere Vorstellung als jemand, der reinguckt, wie kann ich hier den Rohstoff Holz gewinnen.
Mhm. Warum ich die Frage so gestellt habe, Sie schauen sicherlich ein bisschen analytischer auf den Wald als jetzt ein Laie. Der Sachsenforst, der untersucht auch regelmäßig, einmal im Jahr gibt es einen sogenannten Waldbericht. Und da fällt auf, in den vergangenen 5 Jahren, wenn man sich diesen Waldbericht anschaut, ist immer wieder von besorgniserregenden Zuständen die Rede. Deshalb ganz plakativ die Frage, geht's dem Wald in Sachsen schlecht?
Ja, also besorgniserregend, das muss man so sagen, das ist richtig. Geht es dem Wald schlecht? Der Wald an sich, den interessiert das vielleicht selber noch weniger. Mhm. Er ist ja auch so gesehen
an sich
kein denkendes Individuum wie der Mensch. Mhm. Sondern wir fassen dort die Bäume so zusammen, dass wir sagen, das ist ein Wald. Aber ich sag mal, für die Menschen betrachtet und das, was sie von Wäldern brauchen und benötigen, aus dieser Sicht geht es unseren Wäldern schlecht. Das muss man sagen. Und es ist besorgniserregend. Besorgniserregend nicht nur, dass es jetzt in Zukunft irgendwas auf uns zukommen kann, sondern auch das, was wir schon in der Vergangenheit erlebt haben. Wir befinden uns seit mehreren Jahren in einer Krise, in einer Dauerkrise, muss man eigentlich schon sagen. Und ein Ende dieser Krise ist auch noch nicht absehbar.
Was sind denn genau die Sachen, die dem Wald Probleme bereiten, jetzt aus unserer Sicht, der Sicht des Menschen?
Ja, also es ist so, Schäden im Wald sind eigentlich ganz normal. Also damit lebt die Forstwirtschaft schon seit über 300 Jahren. Das ist, Stürme treten auf, die Bäume umwerfen, wir haben Schneebruch, wir haben Waldbrände. Das ist alles recht normal. Das passiert in auch durchaus regelmäßigen Abständen. Alle 10 bis 15 Jahren hatte man ein größeres Sturmereignis, das Schäden verursacht hat. Aktuell befinden wir uns aber in einer Situation, die vollkommen neu ist. Und diese Situation beginnt jetzt auch erst. Die nächsten Jahrzehnte werden uns da damit noch viel mehr beschäftigen, als es jetzt schon getan hat. Und diese neue Situation, das ist die Kombination und schnelle Aufeinanderfolge unterschiedlicher Witterungsextreme. Mhm. Also in Sachsen hatten wir eigentlich diese aktuelle Krisensituation seit Oktober 2017. Da kam Sturmtief Herwart mal wieder nach 10 Jahren nach Kyrill, ein größeres Schadereignis, was die Wälder getroffen hat. Kurz danach im Januar 2018 folgte dann auch Friederike. Auch danach in den Jahren waren noch mehrere lokalere Sturmschadereignisse, die dann zusammen auch im Schadausmaß deutlich größer waren als zum Beispiel noch Kyrill 2007. Das ist aber noch nicht so ungewöhnlich. Solche Sturmschäden treten, wie gesagt, auf. Auch bekannt ist, dass nach Sturmschäden Schadinsekten sich verbreiten können, weil die Bäume geschwächt sind und anfällig dann. Aber 2018 kam eben noch die extreme Sommertrockenheit dazu. Eine Trockenheit, wie wir sie so eigentlich vorher noch nie beobachtet haben. Ganze Monate ohne Niederschlag, vor allem im Sommer. Also dann, wenn auch Wasser benötigt wird für die Bäume. Viele erinnern sich noch an die ausgedörrten Parkanlagen, wo das Gras selbst nicht mehr gewachsen hat. Das hat die Gesundheit der Waldbäume massiv beeinträchtigt. Und 2019 folgte erneut ein extremes Trockenjahr. Nicht ganz so schlimm wie 2018, aber im historischen Vergleich extrem. Und auch 2021 war es wieder zu trocken. Und hat die Wälder massiv geschädigt, zusammen mit den Stürmen. Und dieses Zusammenwirken dann all dieser Faktoren begünstigt dann eine Schädlingsausbreitung noch mehr. Und so dass wir Holzschäden im Wald erlebt haben oder auch natürlich auch Flächenschäden erlebt haben, wie sie in unseren historischen Aufzeichnungen einmalig sind, sie übertreffen alles, was vorher da gewesen war.
Sie haben gerade das Stichwort Schädlinge gebracht. Einer ist ein besonders hervorzuhebender Schädling, wenn man das jetzt mal hervorheben möchte, der Borkenkäfer. Und da gab es jetzt vor ein paar Wochen auch eine Mitteilung, relativ alarmierend vom Sachsenforst, dass der Borkenkäfer dieses Jahr früher unterwegs ist als sonst. Was macht das Insekt so gefährlich für die Wälder?
Ja, der Borkenkäfer ist wirklich die Insektengruppe, die uns am meisten zu tun gibt derzeit. Man muss dafür wissen, es gibt also über 100 Borkenkäferarten. Und die haben sich alle spezialisiert auf unterschiedliche Baumarten. Also es gibt Borkenkäfer, die befallen eben nur Fichten. Es gibt auch welche, die befallen nur Buchen. Und dann gibt es auch je Baum nochmal Spezialisierung. Wir haben also Borkenkäfer, die befallen dicke Bäume. Wir haben dicke Fichten. Wir haben welche, die befallen dünne Fichten oder Fichten im Kronenbereich, wo die Rinde noch dünn ist. Solche Spezialisierungen gibt es auch. In Sachsen ist es vor allem eine Borkenkäferart, die uns zu schaffen macht. Und das ist der sogenannte Buchdrucker, der unter der Rinde so typische Fraßgänge anlegt, die, wenn man dann die Rinde sich mal abnimmt und sich anschaut, wie ein gedrucktes Buch aussieht. Mhm. Daher hat er auch den Namen. Und dieses Insekt hat in den vergangenen Jahren ja ganze Bibliotheken gedruckt in den sächsischen Wäldern. Also wir hatten die Höhephasen waren 2019 und 2020 mit über 2 Millionen Kubikmeter Schadholz in den Jahren. Das ist jetzt in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, auch wegen der umfangreichen Maßnahmen, die wir ergriffen haben.
Wollte ich gerade fragen, was kann man denn gegen so ein Insekt machen?
Ja, um das zu verstehen, muss man ein bisschen in die Biologie von so einem Tier gucken und die ist ganz faszinierend. Also diese Tiere, die ihre Lebensweise und wie sie sich vermehren, ist wirklich faszinierend, wie sie schaffen, eben in kürzester Zeit ganze Wälder zu befallen. Also so ein Käfer überwintert im Wald, in der Bodenstreu, unter der Rinde. Und wenn es dann im Frühjahr warm wird, wie wir das jetzt hatten, Ende März und dann zu Ostern und auch das Wochenende danach.
Es war sehr schnell sehr warm.
Sehr schnell sehr warm. Mhm. Bei dem Buchdrucker ist es 16,5 Grad. Das ist so die Temperaturschwelle. Mhm. Wenn das an 5 Tagen aufeinander folgt, dann wird er wach und kommt aus dem Winterschlaf. Und dann sucht er sich neue Bäume, die er befallen kann. Mhm. Und er fliegt diese an, also in dem Fall dicke Fichten, also unsere häufigste Baumart in Sachsen. Und will sich einbohren. Wenn er das jetzt einfach so macht, eine Fichte wehrt sich dagegen, die produziert Harz und schließt ihn, er stirbt ab.
Jetzt, wo wir drüber reden, krabbelt auch gerade an ihrer Jacke ein Käfer nach oben.
Ja, das ist aber kein Borkenkäfer, genau. Das sieht mehr wie ein Rüsselkäfer aus. Er kann alleine so eine Fichte nicht besiegen, die wehrt sich. Was macht er? Er ruft seine Artgenossen, er gibt Duftstoffe ab, die ihnen sagen, kommt ihr her, hier ist ein guter Kandidat, da könnt ihr euch drin vermehren. Und das führt dazu, dass ein Massenangriff stattfindet auf den Baum, wenn genug Käfer da sind. Und wenn ganz viele Käfer auf einmal angreifen, dann schafft das der Baum nicht, sich zu wehren und er stirbt ab. Mhm. Das Problem für den Käfer ist aber, wenn zu viele auf einmal kommen, dann hat er ja nicht genug Platz für seine eigene Brut. Also die findet dann nicht genug Raum, der braucht ja Platz darunter, seine 20 Nachkommen, die er dann anlegt. Und dann gibt er neue Duftstoffe ab, die sagen, hier ist schon voll. Und dadurch werden die anderen Käfer, die noch nichts gefunden haben, auf andere Bäume gelenkt und befallen sie.
Also wenn man jetzt wüsste, wie so ein Duftstoff gemacht wird von so einem Käfer, könnte man sozusagen Wälder kennzeichnen.
Also man nutzt das beispielsweise beim Monitoring, indem man solche Duftstoffe imitiert, die Käfer anlockt und kann dann darüber Aussagen treffen, wie aktiv sie in einem bestimmten Jahr sind. Es geht aber nicht so, dass man die Zahl wirklich abschöpfen kann und damit den Wald vor diesem Befall schützen kann. Also die Käfer schaffen es auf diese Weise, wirklich so einen konzertierten Massenangriff zu machen, sich zu verteilen. Und dann haben wir da zusätzlich die Sache, dass ein Käfer sich nicht nur einmal Generation im Jahr bildet, sondern so eine Entwicklung dauert 6 bis 10 Wochen. Dann ist der Käfer ausgebildet und dann sucht der neue Käfer, der neu in diesem Jahr angelegt worden ist, wieder Bäume. Und wenn wir ein zeitiges Frühjahr haben, wie jetzt, wo der Käfer frühzeitig ausschwirrt, dann besteht eben die Chance, dass er noch mehr Generationen bilden kann. Also 3 Generationen. Und was das bedeutet, das wissen wir alle, seit es Corona gab und wir alle zu Virologen geworden sind. Das heißt nämlich exponentielles Wachstum. Ne? Und das bringt die großen Schäden mit sich. Also ein Baum, den wir am Anfang des Jahres haben, im Frühjahr, der befallen ist, da entwickeln sich so viele Käfer, dass dann in der 2. Generation 20 Bäume befallen können und in der 3. Generation dann 400. Exponentielles Wachstum. Und dann ist aus einem Baum im Frühjahr der ganze Bestand abgestorben im Herbst. Und wenn es uns aber gelingt, diesen einen Baum, der im Frühjahr befallen ist,
zu finden,
zu fällen und aus dem Wald zu bringen, dass die Käfer nicht andere Bäume befallen können, haben wir mit dieser Maßnahme einen ganzen Hektar gerettet.
Kurzum, Sie sind in den letzten Wochen sehr viel durch den Wald marschiert, um zu gucken, welche Bäume befallen sind.
Also das geht jetzt los. Also die Käfer schwärmen dann aus. Je nach Region ist das auch ein bisschen unterschiedlich. Also sehr temperaturgesteuert, im Tiefland früher, im Gebirge später. Aber das ist jetzt eine ganz wichtige Aufgabe. Also alle Wälder, die gefährdet sind, werden jetzt kontrolliert, regelmäßig auf frischen Befall, weil es genau darum geht, diesen jetzt festzustellen, damit man dann entsprechend handeln kann.
Jetzt hatten wir gerade schon über Trockenheit, Dürre gesprochen und eben den Käfer. Was ist denn schlimmer, der Käfer oder die Trockenheit?
Also der Käfer ist eigentlich immer eine Folge der Trockenheit. Wenn Trockenheit eintritt, dann können die Fichten eben beispielsweise kein Harz bilden, weil sie haben kein Wasser, dafür brauchen sie Wasser und sie werden anfällig. Da reichen dann schon weniger Käfer aus, die einen Baum zum Absterben bringen können. Und der Käfer ist so gesehen immer dann eine Folge dieser extremen Witterungsbedingungen. So gesehen kann man es auch nicht gegeneinander natürlich aufwecken. Also es ist sehr selten so, dass Bäume dann einfach nur vertrocknen. Es gibt es zwar auch, aber meistens ist es so, dass sie geschwächt werden durch die Trockenheit und dann von Insekten befallen werden.
Jetzt mal vielleicht noch abseitig. Wir hatten ja in der vergangenen Woche das andere Extrem zu Trockenheit und Wärme, nochmal einen richtigen Kälteeinbruch mit mehreren Frostnächten nacheinander. Obstbauern, Weinbauern in Sachsen klagen über große Verluste, bis zu 80% Ernteverlust ist da die Rede davon. Dieser Kälteeinbruch, hatte der für den Wald, jetzt mal auf den Borkenkäfer vielleicht bezogen, dann doch was Positives, weil eben die Insekten, Sie sagten vorhin, 16 Grad brauchen die. Es waren in den Nächten -5 teilweise, auch um Dresden herum. Das wird dem Tier doch nicht gut getan haben.
Diese Fröste, wir nennen das ja Spätfröste, wenn sie auftreten. Eigentlich sind sie noch gar nicht so spät, aber dadurch, dass das Frühjahr schon begonnen hat und die ganzen Bäume ausgetrieben sind, sind sie trotzdem relativ spät. Das ist dann eben der Klimawandel, der dazu führt, dass alles sich weiter ins Frühjahr hinein verschiebt. Spätfröste sind auch noch in der Forstwirtschaft ein großes Problem. Wenn Bäume austreiben und dolle Fröste auftreten, insbesondere auf Freiflächen ist das dann ja so, dann passiert es auch, dass die Bäume die Blätter erfrieren. Gerade von jungen Bäumen kann das dann auch dazu führen, dass der ganze Baum dann abstirbt.
Also war der Frost nicht für den Käfer schlecht, sondern für den Wald?
Die Käfer haben sich sehr gut darauf eingestellt, mit starken Frösten umzugehen. Sie überwintern ja in den Wäldern. Sie haben Frostschutzmittel, die sie einsetzen können. Und es ist nicht zu erwarten, dass die Käfer jetzt dadurch dezimiert worden sind. Sie haben ihre Aktivität heruntergefahren. Sie sind ruhiger geblieben, aber sie sind dadurch nicht abgestorben.
Sie erwähnten gerade, Triebe sind jetzt abgestorben von den Bäumen. Was sind die Folgen dieser Frostnächte vergangene Woche?
Also wenn ein älterer Baum, der frische Austrieb abgestorben ist, beispielsweise habe ich das jetzt beobachtet bei mehreren Eichen zum Beispiel, dann ist das bei älteren Bäumen eigentlich kein großes Problem. Sie können wieder neu austreiben, sie haben noch Knospen, die sie für solche Zwecke gebildet haben und überleben dann. Problematisch ist das wie bei den Obst- und Weinbauern, wenn die Blüte erfriert. Wir brauchen viel Saatgut in Sachsen. Wenn das jetzt erfroren ist, dann haben wir auch wieder weniger Saatgut in diesem Jahr. Das ist ein Problem. Unproblematisch ist es bei den vielen jungen Bäumen, die wir pflanzen.
Also das heißt, weniger Saatgut bedeutet, die Wälder können nicht so wachsen, wie es vielleicht gedacht ist. Also zulegen an Fläche.
Es geht aber gar nicht darum, dass wir mehr Wald haben, sondern dass wir den Wald, den wir haben, anders gestalten. Also wir wollen ja von diesen reinen Fichtenbeständen wegkommen und vielfältige Wälder aufbauen, die eben für diese jetzt ganz neue Situation deutlich besser gerüstet sind, die also mehr Widerstandskraft haben, aber auch die Möglichkeit haben, sich nach Schadereignissen selbst zu regenerieren. Also Stichwort Resilienz. Und um diese Wälder aufzubauen, müssen wir viele der Bäume, die es in den Wäldern nicht mehr gibt, auf großer Fläche wieder in die Wälder pflanzen. Und dafür brauchen wir jede Menge Jungpflanzen. Und für die Jungpflanzen brauchen wir jede Menge geeignetes Saatgut der heimischen Baumarten, um diese jungen Bäume heranzuziehen.
Kommen wir nochmal zurück zu diesem Aspekt Trockenheit. Damit einhergeht ja auch, dass Thema Waldbrände. Seit Anfang März, so ein offizielles Datum immer, ich glaube 1. März ist immer das offizielle Datum, beginnt die Waldbrandsaison. Es hat auch dieses Jahr schon ein paar Brände gegeben. Wie groß, jetzt auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Trockenheit und dieser Trockenjahre, die wir hatten, wie groß ist dann das Risiko von Waldbränden auch in diesem Jahr?
Ja, also Waldbrände treten eigentlich jedes Jahr auf, regelmäßig. Unterschiedlich ist, wie viele auftreten und wie groß und umfangreich sie sind. Mhm. Natürlich ist es so, dass die zunehmende Sommertrockenheit und zunehmende Hitze auch im Sommer dazu führt, dass die Gefahr für Waldbrände steigt. Also
müssten wir mit diesem Risiko oder mit dem steigenden Risiko einfach leben.
Ja, also darauf müssen wir uns unbedingt einstellen, dass wir in Zukunft viele Wochen im Jahr eine sehr angespannte Waldbrandsituation haben, wo die Gefahr groß ist. Allerdings ist die Entstehung von Waldbränden wieder eine andere Sache. Also nur wenn eine Gefahr da ist, heißt ja noch nicht, dass es dann brennt. Und die allermeisten Waldbrände, fast alle, werden durch Menschen verursacht. Und wenn die Menschen sich richtig verhalten würden, hätten wir trotz hoher Gefahr nicht mehr Waldbrände. Also nur rund 2% sind wirklich auf natürliche Ursachen zurückzuführen, also beispielsweise ein Blitzschlag. Alles andere geht auf die Kappe der Menschen.
Besonders in Erinnerung geblieben ist ja für Sachsen der große Waldbrand vor 2 Jahren in der Sächsischen Schweiz. Und da ist auch zutage getreten, beziehungsweise ist halt auch offenbar geworden, dass es bei dem Thema Brandbekämpfung für solche großen Brände zu wenig Material gibt, oder man nicht so schnell eben reagieren konnte. Es werden jetzt auch Geräte beschafft, Hubschrauber etc. Das gab es ja nicht in ausreichender Weise. Wie ist es denn um den Brandschutz in Sachsens Wäldern bestellt?
Also man muss dazu wissen, dass die allermeisten Waldbrände in Sachsen sehr kleinflächig sind. Also der typische Waldbrand, das sind wenige Quadratmeter, wo auch nur der Wald am Boden brennt, nicht der ganze Baum. Und das liegt daran, dass Waldbrände in Sachsen in der Regel schnell erkannt werden und auch schnell gelöscht werden. Also da muss man unseren Feuerwehren ein großes Lob aussprechen. Die Bekämpfung funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Man ist schnell vor Ort und verhindert Schlimmeres. Das Problem größerer Waldbrände haben wir dort, wo nicht richtig gelöscht werden kann. Einerseits, weil es Gebiete gibt, die munitionsbelastet sind. Die Feuerwehren können nicht drauffahren und so kann sich der Brand schnell ausbreiten. Oder wie im Nationalpark, wo aufgrund der Topografie die Zugänglichkeit nicht gegeben ist. Man kommt einfach schnell schwer ran und dann entstehen diese großen Brände. Und also natürlich ist es so, dass man sich dort zunehmend darauf noch besser vorbereiten muss, weil ja die Gefahr immer steigt und es immer wieder Menschen gibt, die dann doch, wie in diesem Jahr auch wieder, Lagerfeuer in der Sächsischen Schweiz machen oder dort im Wald rauchen und neue Brände verursachen. Und man kann dort viel machen und es ist jetzt in den letzten Jahren, gerade in der Sächsischen Schweiz, auch ganz viel passiert. Von mobilen Löscheinheiten, Löschanhänger, Löschrucksäcke, mit denen man schnell an entlegene Gebiete kommt, die beschafft worden sind. Fahrzeuge, die geländegängig sind. Die Nationalparkgemeinden dort haben viele Zisternen gebaut. Es gibt mobile Zisternen. Und wir haben bei den Bränden in diesem Jahr, die ja auch schon wieder im Nationalpark beispielsweise stattgefunden haben, auch gesehen, dass das System sehr gut wirkt, dass man dort schnell Brände dann auch bekämpfen kann.
Brände, Sie sprachen das auch schon an, werden in den meisten Fällen von Menschen verursacht. In der Sächsischen Schweiz hat man das Phänomen wahrscheinlich, man müsste es mit Zahlen mal belegen, verhältnismäßig mehr, als es jetzt in anderen Waldregionen ist, weil einfach das so eine touristische Region ist, viele Menschen dort eben hingehen wollen. Und auch das sogenannte Bofen ist halt beliebt, Wildcampen. Mal unabhängig davon, was halten Sie vom Wildcampen im Wald?
Also das Übernachten im Wald ist grundsätzlich nicht verboten. Es gibt allerdings Waldgebiete, wo besondere Regeln herrschen. Und das ist in Schutzgebieten der Fall. Dort regelt das dann eigene Verordnungen. Und das ist natürlich auch im Nationalpark Sächsische Schweiz so, dass dort ein Übernachten grundsätzlich verboten ist. Das Bofen, das ist ja eine kulturhistorisch gewachsene Besonderheit für Kletterer, die dort diese besondere Form der Freilandübernachtung anwenden. Aber wenn man gerade das Campieren meint, ein Zelt aufbauen im Wald ist zum Beispiel dann wiederum nicht erlaubt. Mhm. Also das geht über das einfache Übernachten hinaus und bedarf dann auch der Zustimmung des Waldeigentümers.
Aha, also man kann sich sozusagen nur mit einem Schlafsack in den Wald legen, aber sich nicht vor Nässe von oben schützen beispielsweise.
Genau, also sobald man dort solche Zelte oder Planen aufschlägt und die an Bäume festbindet oder so, das ist nicht mehr vom freien Betretensrecht gedeckt, also das uns erlaubt, zur individuellen Erholung in die Wälder zu gehen, sondern unterliegt dann der Zustimmungspflicht des jeweiligen Eigentümers.
Was man auch machen sollte, bevor man in einen Wald geht, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt in dem Wald übernachten möchte, es reicht ja auch schon der einfache Spaziergang durch den Wald, so wie wir es gerade machen, schauen, gibt es eine Waldbrandgefahr? Gibt es eine vorherrschende Waldbrandstufe? Es gibt ja verschiedene Stufen. Wie werden die eigentlich festgelegt und ermittelt?
Genau, es gibt 5 Stufen in Sachsen. Von der Waldbrandgefahrenstufe 1, sehr geringe Gefahr, bis zur 5, sehr hohe Gefahr. Und in Sachsen werden die innerhalb dieser Waldbrandsaison, wie wir sie immer nennen, ab dem 1. September dann bis zum Oktober, tagaktuell berechnet nach einem Algorithmus, der aufbaut auf den meteorologischen Messungen des Deutschen Wetterdienstes. Und da wird für 31 Regionen in Sachsen dann diese Gefahr berechnet und dann für diese Region ausgegeben. Mhm. Das ist natürlich so, dass es Waldgebiete gibt, die sind ein bisschen nasser, andere, die sind ein bisschen trockener. Und man vereinheitlicht das dann so mit so einer Gefahr. Aber damit kann man eben sehr gut die Gefahr zeigen für Besucher, wie es ist mit diesem einfachen Stufensystem.
Mhm. Bei Waldbränden würde ich gerne nochmal auf diesen großen Brand 2022 zurückkommen. Danach gab es eine große Diskussion darum, dass möglicherweise in den Wäldern liegendes, nicht beräumtes, totes Holz, Totholz genannt, dazu geführt hat, dass die Brände angefacht worden sind. Jetzt gehen wir gerade einen ganz schön steilen Berg übrigens hoch. Also wenn wir hier ein bisschen aus der Puste kommen, liegt das daran. Also dass möglicherweise totes Holz dazu beigetragen hätte, dass es eben schneller sich diese Brände entfachen konnten. Eine Studie hat danach belegt, dass es nicht ursächlich war für das Ausbreiten des Feuers. Aber diese Debatte, die Diskussion, die läuft ja irgendwie unterschwellig immer noch. Was ist denn da dran?
Ja, also vielleicht muss man erstmal wissen, Totholz, abgestorbene Bäume, abgestorbene Zweige und Äste ist ein Teil eines natürlichen Waldes. Also Wälder, die nicht von Menschen bewirtschaftet werden, da haben wir jede Menge Totholz. Und auch nicht nur Totholz einfach so, sondern ganz viele Arten. Mhm. Es gibt dünnes Totholz, es gibt dickes Totholz, Totholz von Laubbäumen, Totholz von Nadelbäumen. Es gibt stehendes Totholz, liegendes Totholz. Hier vorne sehen wir ja auch so einen dicken Stamm, umgefallen ist. Das wäre zum Beispiel dickes, liegendes Totholz. Und im Laufe der Jahrmillionen und Jahrtausende haben sich unterschiedliche Lebewesen darauf spezialisiert, diese unterschiedlichen Arten von Totholz ja als Lebensraum zu nutzen und haben sich eine gewaltige Vielfalt daraus gebildet. Mhm. Und mit dem Menschen ist das Totholz aus den Wäldern verschwunden. Früher vor allem wenn man daran denkt, dass Brennholz das einzige Energieträger war, da ist man in den Wald gegangen und hat jeden trockenen Knüppel, jeden trockenen Ast herausgesammelt, täglich die Wälder in die Wälder gegangen und geschaut, wo ist wieder was, nach Stürmen geguckt, was ist runtergekommen und hat alles rausgesammelt und zu Hause im Ofen verbrannt, weil das der einzige Energieträger war in vielen Regionen. Und dicke tote Bäume gab es gar nicht mehr, weil man hat sie schon früher geerntet und gar nicht erst dick werden lassen, häufig in der Vergangenheit. Und
das bringt natürlich die, die sagen, früher lag sowas nicht im Wald, früher war sowieso alles besser. Warum belässt man denn aber totes Holz im Wald?
Naja, weil mit dem Menschen das Totholz aus dem Wald herausgekommen ist und damit aber auch diese Lebewesen, die sich darauf spezialisiert haben, natürlich dann mehr vorkommen, die brauchen ja genau diese Totholzvielfalt im Wald. Und wir befinden uns ja nicht nur in einer Klimakrise, sondern auch in einer Biodiversitätskrise. Die biologische Artenvielfalt nimmt weltweit dramatisch ab. Und der Mensch ist darauf angewiesen, auf diese Vielfalt, auf diese genetischen Informationen, die da sind. Und auch Sachsen leistet da seinen Beitrag zu, unter anderem, indem man jetzt verstärkt versucht, totes Holz in seiner ganzen Vielfalt im Wald zu belassen, damit genau diese Tiere nicht aussterben und in den Wäldern bleiben.
Aber kann nun totes Holz einen Brand begünstigen? Bei der, die Studie sagt, in der Sächsischen Schweiz war das nicht so, aber könnte das theoretisch sein?
Also ich bin kein Brandexperte, aber man hat damals ja nach den Bränden im Nationalpark eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt, die das untersuchen sollte. Und die ist eigentlich zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Also die Brände an sich hat es nicht besonders gefördert. Also natürlich brennt dünnes Holz gut. Das kennt jeder. Wenn das dünn ist, dann gibt es ein schnelles Strohfeuer. Dünnes Holz haben wir natürlich überall in den Wäldern. Das wird nicht mehr herausgesammelt. Das ist Teil der natürlichen Nährstoffkreisläufe. Und dieses ganz dicke Holz, das verbrennt eigentlich nicht. Das verkohlt äußerlich. Ich stelle es mir so vor, ich nehme einen dicken Stamm, tue den in den Kamin rein. Der verbrennt nicht, wenn da nicht dauerhaft Hitze nachgeführt wird, wenn da nicht eine riesen Glut unten drunter ist. Und man sieht das ja auch im Nationalpark auf den Waldbrandflächen. Da liegen die dicken Stämme noch, die sind nicht verbrannt, die sind äußerlich verkohlt und sind dann dort verblieben und sind nicht mehr weitergebrannt. Aber, und das ist der zweite Punkt, für die Brandbekämpfung ist es oder kann es ein erhebliches Behinderung sein, weil natürlich tote Bäume Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz gefährdet. Also wenn so ein Baum umkippt oder Teile davon während des Löscheinsatzes, das ist natürlich eine Riesengefahr für so ein für eine Feuerwehrfrau oder einen Feuerwehrmann. Und genauso kommen sie natürlich schlechter heran an die Waldbrandflächen, wenn dort überall tote Bäume liegen. Im Nationalpark ist es natürlich auch eine besondere Situation. Das ist, da haben wir ja eine ganz andere Zielstellung. Da hat sich Sachsen vor mehreren Jahrzehnten ja darauf geeinigt. Wir wollen hier Prozessschutz machen, keine Eingriffe in die Wälder. Und dazu gehört natürlich auch das Absterben der Bäume. Und deswegen gibt es ja so vieles totes Holz. Die ehemaligen Fichtenbestände sind dort ja innerhalb von 2 Jahren eigentlich abgestorben. Es gibt dort ganz viel Totholz, anders als in anderen Gebieten. Aber rum wieder sehr vergleichbar mit anderen Nationalparken, die wir in Deutschland haben. Denken wir an den Bayerischen Wald, der ist in den 90er Jahren, sah es dort so aus. Oder aktuell an den Harz. Auch dort haben wir diese riesigen abgestorbenen Fichtenkulissen.
Wenn jetzt aber durch den Klimawandel mehr Trockenphasen kommen, der Borkenkäfer unterwegs ist, kann es da nicht sein, dass tendenziell mehr Bäume sterben oder Totholz eben zu Boden geht und deshalb die reine Masse an Totholz zunimmt in den Wäldern, dass man dann vielleicht doch sagen muss, hier müssen wir was rausholen. Wird das überprüft, wie groß der Anteil toten Holzes in Wäldern ist?
Das wird tatsächlich überprüft, sogar in einem bundesweiten Inventurverfahren, um auch Bundesländer zu vergleichen. Das nennt man die Bundeswaldinventur. Die letzte Erfassung war von 2013. Die hat gezeigt, Sachsen ist totholzarm. Deswegen gibt es hier ja auch Bestrebungen, den Totholzanteil zu erhöhen. Das sieht in anderen Bundesländern deutlich besser aus. Vor allem auch das dicke Totholz, auch stehendes Totholz, Totholz von Laubbäumen. All das haben wir viel zu wenig, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und deswegen gibt es diese Anstrengungen.
Also Totholz macht den Wald lebendiger.
Auf jeden Fall. Also da leben so viele.
Also kein Widerspruch.
Nein, auf jeden Fall. Tot ist ja nur das Holz. oder der Baum, der vorher das Holz gebildet hat. Aber in so einem dicken Stamm, wie der hier vorne liegt, da leben ganz viele unterschiedliche Tier-, Pflanzenarten, Bakterien, Pilze, die darauf angewiesen sind, dass es das gibt. Und wir haben natürlich jetzt die Situation, wie gesagt, seit 2017, dass wir ganz viel neues Totholz dazugekommen ist. Aktuell läuft eine neue Bundeswaldinventur. Da werden die Ergebnisse Ende dieses Jahres erwartet.
Wie lange läuft so eine Inventur?
Das geht länger, das ist eine Stichprobeninventur. Mhm. Also da werden an bestimmten Stichpunkten auch diejenigen, genau die Punkte, die vor 10 Jahren schon mal aufgenommen werden, nochmal aufgenommen. Und dann muss das sehr aufwendig ausgewertet werden. Also das kann insgesamt 2 Jahre dauern, bis dann die von den ersten Aufnahmen bis zu den Ergebnissen, die dann vorliegen. Und dann werden wir sehen, wie die Totholz sich entwickelt hat in Sachsen nach diesen Schäden. Aber in normal bewirtschafteten Wald ist es natürlich auch so, dass man es gar nicht ja so weit kommen lassen will, dass alle Bäume abgestorben sind, wie in der Sächsischen Schweiz, wo man ja im Nationalpark, wo man ja bewusst nicht eingreift. In anderen Wäldern greifen wir ein. Wir greifen ja ein, wenn beispielsweise der Borkenkäfer, was wir schon besprochen hatten, hier drin ist.
Den einen Baum.
Dann holen wir den raus, genau. Mhm. Und der kann auch noch verarbeitet werden und als Rohstoff dienen. Mhm. Und wir wollen ja gar nicht so lange warten, bis alle Bäume abgestorben sind. Aber dort, wo beispielsweise auch keine Schäden sind, dort fördern wir im Staatswald auch ganz aktiv totes Holz. Also da wird extra Bäume auch liegen gelassen, zum Beispiel, die dann starkes Totholz werden können oder auch beispielsweise, das sieht man mittlerweile auch immer häufiger mal, um auch stehendes Totholz zu haben, wird ein Baum nicht ganz unten abgeschnitten, sondern so in 2-3 Meter Höhe. Dann hat man diesen dicken Stamm dann noch, wo seltene Tierarten dran leben können und gleichzeitig stellt er aber auch keine Gefahr für Waldarbeiter dar. Weil daran muss man natürlich auch denken, diese Menschen arbeiten im Wald und die unter einem abgestorbenen Baum irgendwelche Bäume pflanzen zu lassen,
auch ist hochgefährlich,
wenn ein Ast runterkommt.
Nee, nicht so gut.
Auf jeden Fall.
Nun sind ja die, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 40-45% der sächsischen Waldfläche sind bewirtschaftet vom Sachsenforst, ungefähr, glaube ich.
39% ist der Anteil des Staatswaldes.
Das heißt, die übrigen gut 60% sind private Waldbesitzer. Wie gehen die mit dem Thema um?
Ja, Sachsen ist so gesehen ein Privatwald. Das ist die dominierende Eigentumsform. Die Kommunen, Gemeinden, Städten, die besitzen auch Wald. Der liegt aber nur bei 8%. Die Kirchen haben noch Wald, 2% ungefähr. Das meiste, das ist der Privatwald, rund 45%. Und da haben wir eine ganz gewaltige Vielfalt. Also wir haben in Sachsen schätzungsweise, es gibt dort kein Kataster oder keine Erfassung, 85.000 Waldbesitzer. Und die meisten besitzen ganz kleine Flächen, unter 1 Hektar. Manche wissen gar nicht, dass sie Wald haben. Die haben das vielleicht irgendwo geerbt oder so. Manche wissen, dass sie Wald haben, aber wissen nicht, wo er ist. Manche wissen ungefähr, wo er ist, aber wissen nicht genau, wo die Grenze ist. Das sind dann kleine Flächen, vielleicht 100 Meter lang und 10 Meter breit, solche Handtuchflächen, wie wir dann dazu sagen.
Also kann es auch gut sein, dass es Waldflächen gibt, die eigentlich gar keine Zugehörigkeit mehr haben, weil die Menschen nichts vererben konnten oder wie auch immer.
Die haben zwar irgendwo eine Zugehörigkeit, aber die ist nicht geklärt.
Okay.
Also da gibt es dann ja auch Erbengemeinschaften beispielsweise.
Wer kümmert sich denn dann um sowas?
Es ist ein großes Problem, gerade jetzt in dieser Borkenkäfer-Situation. Borkenkäfer, der hält sich nicht an Eigentumsgrenzen, dem ist das egal. Ja. Wenn der sich auf einer Fläche vermehrt stark und dann eine andere Fläche befällt, dann hat derjenige das Nachsehen, obwohl er ja gar nicht die Ursache war, weil er vielleicht sofort eingegriffen hat. Und das ist ein wirkliches Problem, wo die Forstbehörden immer wieder hinterher sind, zu klären, wer ist denn der Eigentümer, weil er ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich da Schädlinge nicht ausbreiten können. Aber er ist beispielsweise auch verpflichtet, nach dem sächsischen Waldgesetz Nährstoffkreisläufe zu erhalten. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man Äste und Zweige, gerade wo noch Laub und Nadeln dran sind, im Wald unbedingt belässt, weil da sind viele Nährstoffe drin, die ja im Wald bleiben sollen.
Also es gibt auch Vorschriften, die für Privatleute gelten, wie mit dem Wald umzugehen ist.
Genau, das regelt in Sachsen insbesondere das sächsische Waldgesetz. Da sind die Pflichten für Waldeigentümer drin enthalten, die sie einhalten müssen. Und weil aber gleichzeitig auch Wälder ja so eine große Leistung für alle anderen mitbringen. Also wir dürfen ja einfach durch den Wald laufen und müssen uns gar nicht darum Gedanken machen, gehört das vielleicht irgendjemandem Privaten, werden die Waldbesitzer aber auch unterstützt von staatlicher Seite, beispielsweise durch uns bei Sachsenforst mit einer kostenlosen Beratung zu allen Fragen der Waldbewirtschaftung, auch des Waldschutzes, also wie gehe ich gegen Schädlinge vor. Und es gibt eine Forstförderung, die wir auch umsetzen, die private Waldeigentümer da in Anspruch nehmen können.
Also eine ganze Menge auf jeden Fall schon in diesem Gespräch während dieses Spaziergangs gelernt. Borkenkäfer, Waldbrand war Thema. Wir haben über den Klimawandel gesprochen, beziehungsweise auf den würde ich jetzt eigentlich gern nochmal ganz kurz kommen. Wir sind an einigen Stellen schon abgebogen und haben darüber gesprochen. Man liest auch immer, dass der Klimawandel mit einem Vegetationswandel einhergeht, weil es einfach immer wärmer, immer trockener. Die Vegetation muss sich da eben auch anpassen. Was bedeutet denn das ganz konkret für den Wald? Wie sieht der in 50 Jahren aus?
Ja, also es ist vollkommen richtig, dass ein Vegetationswandel stattfindet. Der muss stattfinden. Wir sehen das an den Waldschäden. Mhm. Auch ohne Eingriff des Menschen wird er sich verändern. Weil in Sachsen haben wir die zusätzliche Situation, dass wir Wälder häufig noch haben, die nicht auf diese Klimawandel vorbereitet sind. Mhm. Die sind schon ohne Klimawandel eigentlich nicht besonders stabil. Das liegt daran, dass man früher in vorgegangenen Jahrhunderten viel auf Baumarten gesetzt hat, die schnell Holz produzieren und gut zu bewirtschaften sind. Einfach
der klassische ertragreiche Wald.
Genau, also wo man auch das Holz aber auch einfach brauchte, weil es ein lebenswichtiges Rohstoff war für den Menschen. Und wo man dann gemerkt hat, dass man vor allem Fichte, die bei uns ja natürlicherweise nur in den höheren Lagen der Mittelgebirge oder in den Kammlagen vorkommt, wenn man die in klimatisch besser geeignete Hügelland pflanzt, dass sie dann schnell wächst. Man kann sie auch bewirtschaften im Kahlschlag. Also Fichten kann man auch auf großen Kahlflächen pflanzen und die wächst noch, was lange nicht alle Bäume machen. Und dadurch ist es eben sehr gut möglich, viel Holz in kurzer Zeit zu produzieren. Und diese Wälder haben Sachsen also vor allem nach der politischen Wende 1990 noch massiv geprägt. Und die sind sehr, sehr anfällig. Weil
für Schädlinge?
Für Schädlinge, oder? Aber auch gegenüber Witterungsextremen. Mhm. Einerseits, weil die Fichte eben außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes angebaut ist und da generell nicht an diese Situation eigentlich angepasst ist und beispielsweise durch ihre flachen Wurzeln schneller geworfen werden kann. Andererseits aber auch die Art und Weise, wie sie vorkommt. Also sie kommt eben nur in Reihenbeständen dann vor, wo eine Fichte neben der anderen steht und die haben auch noch alle das gleiche Alter. Mhm. Und für Schädlinge ist das natürlich das gefundene Fressen, weil wenn sie einen Baum gefunden haben, in dem sie sich vermehren, finden sie daneben genau dieselben Bedingungen wieder und können sich massenhaft vermehren. Und da sind die Fichten sehr, sehr anfällig.
Also ist der Schlüssel ein gemischter Wald?
Genau, das ist ein Ziel, was man jetzt hat. Man möchte das Risiko diversifizieren, würde man als Anleger sagen. Mhm. Man möchte das Risiko auf mehrere Bäume verteilen. Wenn ich einen gemischten Wald habe aus unterschiedlichen Bäumen.
Durch was für einen Wald laufen wir gerade?
Das ist ein Mischwald. Wirklich, wir haben hier also auch ältere Buchen, die wir hier stehen haben, gemischt mit Stieleiche. Wir haben hier aber auch noch von der vereinzelte Fichte stehen. Hier stehen Eschen, weil wir an so einem Bachtälchenstandort sind. Das ist ein sehr vielfältiger Wald. Mhm. Und was wir hier auch sehen ist, der Wald, alle Bäume hier sind nicht gleich alt. Mhm. Hier gibt's dicke Bäume, hier gibt's mittelgroße Bäume dazwischen, hier gibt's viele Bäume unten, die noch jung sind. Fällt jetzt ein alter Baum aus, dann sind die jungen Bäume gleich da und können die Waldfunktion übernehmen. Also der Wald ist gleich schon da. Er ist resilient. Er kann sich selbst verjüngen und selbst erhalten. Und wenn jetzt hier zum Beispiel die Buche ausfallen würde, aufgrund der klimatischen Bedingungen, dann ist aber noch die Eiche da oder die Esche da. Und die dann, oder der Ahorn, der hier auch steht. Genau hier. Und diese Vielfalt soll das Risiko streuen, sodass wir den Wald immer dauerhaft erhalten und gerade nicht in diese Situation kommen, die wir auch in Sachsen leider häufig beobachten können, wo dann die Fichten abgestorben sind und dann ist da gar nichts mehr.
So ein Waldumbau verursacht ja aber auch irgendwo Kosten. Können Sie eine Zahl nennen? Was kostet das denn, den Freistaat, den Wald in Sachsen wieder fit zu machen?
Genau, der Freistaat, der fördert den Waldumbau im Privat- und Körperschaftswald. Also da kann man sich, wenn man Waldumbau betreiben will, auch fördern lassen, kriegt dann Fördermittel. Und im Staatswald macht der Freistaat es selbst. Das machen wir bei Sachsenforst dann dafür. Ja, und man hat das in Sachsen früh erkannt, dass wir hier ein großes Problem haben, direkt nach der Wende. Mhm. Und dass wir was machen müssen. Und Sachsen ist deutschlandweit der Waldumbaumeister. Klar, auch dadurch bedingt, dass wir so eine ungünstige Ausgangslage haben. Derzeit investiert der Freistaat jedes Jahr 15 Millionen Euro in den Waldumbau im Staatswald, um mal eine Zahl zu nennen. Und wir pflanzen davon 5 bis 6 Millionen Bäume jedes Jahr.
Sie sind Forstwissenschaftler, Förster, also irgendwie auch mit einer Leidenschaft zum Wald. Reicht das, was da getan wird?
Ach so, was man jetzt tut. Mhm. Ja, also man muss sagen, man kann den Wald nicht von heute auf morgen komplett umbauen. Mhm. Also das geht ja auch gar nicht, weil um solche Strukturen wie hier zu schaffen, wo alte Bäume neben mittelalten und jungen Alten und viele Arten nebeneinander wachsen, das schafft man nicht innerhalb von einem Jahr oder so, sondern das braucht viele Jahrzehnte. Das ist eine Generationenaufgabe. Und ich denke, Sachsen ist da auf einem sehr guten Weg. Wir sehen das in vielen Wäldern eben auch, wo Bäume abgestorben sind, dass da junge Bäume schon da sind, die die Waldfunktion übernehmen. Wir müssen aber unbedingt dranbleiben und dürfen auf jeden Fall nicht nachlassen. Mhm. Also dranbleiben, das ist die Devise, durchhalten und jetzt nicht auf einmal sagen, ja, das funktioniert alles nicht. Mhm. Ja.
Es gibt auch, das ist relativ neu noch das Thema, wenn das mit dem Waldumbau vielleicht nicht so funktioniert, wie sich das der ein oder andere vorstellt, da vielleicht Kosten kompensiert werden müssen etc. oder einfach eine Fläche frei geworden ist, weil 1, 2, 3 Bäume umgefallen sind, dass man dort ein Windrad hinstellt. Es ist ja möglich, auch Wälder als Fläche für das Aufstellen von Windrädern zu nutzen. Was halten Sie davon?
Ja, technisch ist das natürlich möglich. Da gibt es überhaupt keine Einschränkung. Kontrovers diskutiertes Thema unter Forstleuten auf jeden Fall. Es gibt welche, die sagen, klar, gerade jetzt, ich habe viel...
Also ich habe gelesen, die Offenheit in Sachsen unter Forstleuten sei groß.
Unterschiedlich, würde ich sagen. Ich kenne keine wirkliche Umfrage, die das mal zahlenmäßig belegt, aber ich kenne beide Sichtweisen und auch viel dazwischen, die eben sagen, ja, das ist eine Chance für Forstbetriebe, die jetzt vielleicht viel Bäume verloren haben, in den nächsten Jahrzehnten überhaupt keine Einnahmen haben, dort Pachteinnahmen zu generieren. Aber es gibt auch welche, die Gefahren sehen, klar, für den Wald. Weil Wald muss dafür erstmal verschwinden, das ist klar. Also auch wenn der Wald vorher abgestorben ist, ist die Fläche noch Wald. Da muss wieder Wald entstehen. Man darf nicht, wenn Bäume einfach abgestorben sind, dort was anderes hinmachen, beispielsweise landwirtschaftliche Flächen oder Wohnhäuser hinbauen und genauso keine Windräder. Da muss, der Waldeigentümer ist verpflichtet, dort wieder Wald entstehen zu lassen. Und wenn er da jetzt eine Windanlage drauf bauen will, dann müsste er auch diesen Verlust an Wald ersetzen. Also es müsste natürlich erstmal genehmigt werden, dass man den Wald überhaupt umwandelt, weil es grundsätzlich verboten ist. Und wenn das genehmigt wird, ist das immer damit verbunden, dass derjenige dann auch Ersatz schaffen muss. Mhm. Also an irgendeiner anderen Stelle muss mindestens in den Umfang bei wertvollen Beständen auch noch mehr Fläche aufgeforstet werden, wo vorher kein Wald war. Mhm. Und das ist auch mal so ein Problem, solche Flächen zu finden, weil die sind nicht so häufig.
Mhm. Wie viele Flächen in Sachsen sind denn überhaupt geeignet dafür, dass ein Windrad gebaut werden kann?
Ja, das kann man schlecht sagen, weil da ganz viele Faktoren reinspielen. Es gibt allerdings eine Kategorisierung anhand der forstlichen Funktionen, der Waldfunktion, die es gibt, wo man Gebiete betrachtet hat, wo zum Beispiel Ausschlussgründe sind, die das auf jeden Fall versagen, wie zum Beispiel Schutzgebiete. Mhm. Oder wo wichtige Trinkwasserfunktionen erfüllt wird, wo man sagt, dort kann kein Windrad stehen, wenn daneben beispielsweise eine Talsperre ist oder so. Und dann gibt es Bereiche, wo man sagt, könnte noch möglich sein, müsste man im Einzelfall prüfen. Da kommt das Totholz runter.
Ja, knackt es gerade über uns. Gehen wir vielleicht noch mal ein kleines Stück weiter.
Und dann gibt es Flächen, wo man sagt, das ist aus forstlicher Sicht, könnte das, also aus Sicht der forstbehördlichen Sicht, könnte das hier funktionieren. Mhm. Aber man muss sagen, geführt wird das, wenn jetzt Windräder derzeit gebaut werden als Emissionsschutzverfahren. Und da müssen noch viele andere Faktoren mit berücksichtigt werden, beispielsweise auch Naturschutzaspekte, also Artenschutz, kommen da irgendwelche Vogelarten vor, die geschützt sind und die dadurch gefährdet sind. Von daher kann ich da jetzt ad hoc keine konkrete Zahl nennen.
So ein Windrad macht ja auch in einer gewissen Weise eine Lärmemission. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn man direkt, wenn das in voller Last dreht, 100 Dezibel ungefähr und in 200 Metern Entfernung wird dann nochmal gemessen. Wenn das bei Volllast läuft, da sind es dann 40, 50, je nach Anlage. Ne? Das ist ja eine gewisse Lautstärke. Ist das Wir haben vorhin eingangs unseres Gesprächs gesagt, wir genießen die Ruhe im Wald. Ist das auch so ein Hinderungsgrund, das zu tun?
Ja, ich bin da kein Experte, was das anbelangt. Für uns ist dieses Feld neu. In anderen Bundesländern gibt es ja im Wald viele Windräder, die haben da schon viele Erfahrungen mit gesammelt.
Mhm. Tauscht man sich da mit anderen Bundesländern auch aus?
Auf jeden Fall natürlich. Also wer da Erfahrung hat, dann trifft man sich und tauscht das aus, weil gerade wenn man Sachen neu angeht, man kann da natürlich viele Fehler machen, die man als Erfahrener dann nicht mehr machen würde. Da tauscht man sich auf jeden Fall aus. Es hängt aber natürlich auch die technologische Entwicklung der Windkraftanlagen ist ja auch ein ganz klarer Faktor. Also während man noch vor 20 Jahren relativ Tiefe gebaut hat, sind die mittlerweile ja sehr, sehr hoch, wo man dann schon wieder ganz andere Einflüsse hat. Und klar, der Wald dämmt natürlich auch von oben, wenn Laub da dran ist, wie die Straße, die wir vorhin hatten, die Geräuschkulisse. Ja, das ist so, aber gleichzeitig versteht man natürlich auch, dass Leute so ein Windrad nicht direkt neben ihrem Wohnhaus haben wollen.
Also ist schwierig tatsächlich,
wenn das eine Belastung ist, wo dann wiederum andere sagen, naja, dann müssen wir eben auf Flächen ausweichen. Wenn das so wichtig ist und der Ausbau der erneuerbaren Energie steht ja im überragenden öffentlichen Interesse. Also ist ganz wichtig einerseits für die Klimawende, aber
die ja auch wiederum, und das ist eben dann, es käme ja dem Wald in irgendeiner gewissen Weise auch zugute.
Ja, also das ist so, also der Wald, der leidet unter dem Klimawandel extrem. Der wird auch durch die fossile Energiegewinnung vorangetrieben, sodass manche Kolleginnen und Kollegen auch sagen, ja, ich finde es auch nicht schön, aber es muss dann irgendwo sein. Andere sagen dann wieder, naja, aber kann das nicht erstmal außerhalb des Waldes aufgestellt werden? Da haben wir doch auch genug Flächen. Da gehen die Meinungen eben auseinander unter Forstleuten.
Werden wir hier in diesem Gespräch wahrscheinlich auch nicht zu Ende diskutieren können oder erörtern können. Aber ich möchte mich schon mal bedanken bei Ihnen für dieses Gespräch, diesen Spaziergang hier durch den Wald.
Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass Sie mich mal in meiner Dienstzeit in den Wald entführt haben, wo ich so wenig rauskomme.
Hat es also auch noch etwas Gutes für Sie persönlich gehabt. Ich habe aber auch noch eine allerletzte Frage. Wir haben über den Zustand des Waldes geredet. Ich fasse nochmal grob zusammen. Der könnte besser sein. Was kann denn jeder Einzelne tun, um einen Anteil daran zu haben, dass es dem Wald in Sachsen wieder besser geht?
Ja, also das ist tatsächlich so. Jeder kann da was tun. Wir sagen das vor allem auch immer bei Waldbränden. Die werden eben durch Menschen verursacht, durch fahrlässiges Verhalten. Wenn man sich an die einfachen Regeln hält, dann kann man Waldbrände verhindern. Das hilft. Es hilft aber auch, wenn ich das aus Sicht meiner vielen Kolleginnen und Kollegen sage, wenn man auch mal Akzeptanz aufbringt für Maßnahmen, die im Wald durchgeführt werden. Wenn der Borkenkäferbaum gefällt wird, muss der Weg gesperrt werden, kurzzeitig während der Maßnahme, weil es eine gefährliche Arbeit ist. Der Weg hat da vielleicht danach auch mal verdreckt, eine Zeit lang, bis er wieder abgezogen wird. Vielleicht gibt es da auch mal Beschädigungen drauf. Und wenn man dafür ein bisschen Akzeptanz hat, dass sowas auch sein muss, damit wir Wälder vor zusätzlichen Schäden schützen und neue Wälder entwickeln, die uns dann in Zukunft auch zur Verfügung stehen, da kann auch sehr gut jeder helfen, wenn er da Verständnis für entwickelt und den Forstleuten dort keine Vorwürfe macht.
Vielleicht hilft ja dann dieser Podcast auch dabei, das zu erreichen. Damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende und gleichsam auch dieser Spaziergang durch den Wald. Hier im Podcast geht es weiter im Juni, pünktlich zur Europa- und Kommunalwahl. Wir machen bei Thema in Sachsen eine vorgezogene Sommerpause. Genießen Sie bis zu diesen Wahlen noch ein bisschen die Ruhe hier, wie Sie die gerade hören können, im Wald. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge.